Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 77. Und bei mir im Studio ist Jens. Hallo Jens.
Hallo, guten Tag.
Und meiner einer ist Ingo und ihr kennt uns schon, hoffentlich. Wir fangen heute ein bisschen eher an, also für die Live-Zuhörer nicht wundern, weil wir müssen leider pünktlich 19 Uhr Schluss machen für die Podcast-Hörer. Egal, ob ihr jetzt beim Joggen seid oder im Auto oder wo auch immer ihr uns hört. Für euch ist das natürlich nicht so wichtig, aber für die Leute, die live zuhören, ihr könnt in den Chat kommen, ircfreenode.net. Channel Raute Radio Tux und für die ganz Harten, ihr könnt auch anrufen. Ich sage das nicht so oft, aber ihr habt die Möglichkeit, hier mit uns zu diskutieren. Die Studio-Hotline ist 0711 für Stuttgart 89232620. Und wir reden heute über DE-Mail, über das Microsoft gegen die EU-Verfahren, nein, die EU-Verfahren gegen Microsoft wegen Bündelung mit dem Internet Explorer und so weiter und so fort. Wir reden über ein Buch, und zwar das Debian-Buch, was erschienen ist. Und wir reden über Groupware, und zwar dort im speziellen Tine 2.0. Und über viele, viele andere Sachen, die uns so einfallen. Aber wir fangen an mit Musik, einem Hörerwunsch, Rob Costlow mit Meant to Be. Rob Costlow mit Main to Be. Freie Musik hier bei eurem Lieblingskuschelradio, Radio Tux. Ja, und wenn ihr irgendwie auch Musik habt, die ihr gerne mal hier gespielt haben wollt, dann schickt einfach eine E-Mail an info@radiotux.de. Bei dem Titel jetzt, den findet man auch auf Jamendo, aber ich habe vorhin auf Jamendo mal kurz geguckt und man kann ihn nicht mehr so einfach downloaden, was ich etwas seltsam fand. Der ist schon etwas älter, der Titel, glaube ich, und ich hatte den auch noch auf der Platte, aber man kann ihn jetzt kaufen. Also ist immer noch frei, aber Jamendo hat jetzt irgendwie auch so die Option, man hat da einen Job und man kann da nicht nur dem Künstler was spenden, sondern man kann da auch richtige quasi CDs oder Compilations oder so zusammen runterladen. Ja, auf der einen Seite natürlich eine nette Idee, auf der anderen Seite fand ich es etwas seltsam, dass man den nicht dann mehr so einfach runterladen kann. Ich meine, für den Künstler auf jeden Fall gut, dass er ein bisschen was von seinen, ja, von seinen kreativen Sachen auch irgendwie abbekommt. Neben dem vielleicht ab und zu mal was spenden, dann auch die Sachen über Shops, wie jetzt bei Jamendo oder bei Megatune, Mangatune oder wie heißen die? Das, was bei Amarok auch mit eingebaut ist. Ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man sein Zeug unter Creative Commons Lizenz stellt, über diese Wege irgendwie an Geld zu kommen. Ja, nichtsdestotrotz auf Jamendo nachzuhören und sicher auch noch an anderen Stellen runterzuladen. Die ganzen Infos, unter welcher Lizenz dieses Lied steht und wo man es noch findet, natürlich wie immer auf blog.radiotux.de. Und jetzt kommen wir endlich zu den Themen, die ich vorhin schon angekündigt habe. Das erste Thema ist die E-Mail. Wir hatten das in den letzten, letzte Sendung oder vorletzte Sendung, ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ich weiß auch nicht mehr.
Genau. Irgendwann hatten wir es kurz mal so angerissen, wussten aber selber nicht, was da jetzt, was das genau macht. Und Jens, du hast dir das gerade nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Wofür steht denn das Ganze jetzt?
Ja, genau. Also im Prinzip kann man mal ein bisschen weiter ausholen, ein kleines bisschen nur. Und zwar, da gibt es die Strategie der Bundesregierung, also noch zumindest jetzt der aktuellen, zum E-Government 2.0. Also es ist so eine Gesamtstrategie, die sich da mit verschiedenen Themen beschäftigt im Online-Bereich. Und zu dieser Strategie gehört halt auch die E-Mail. Im Prinzip soll dafür ein Gesetz verabschiedet werden, das dann diese ganze E-Mail-Geschichte ermöglicht. Das hat jetzt nicht mehr geklappt in dieser Legislaturperiode und soll dann aber für 2010, sofern es denn verabschiedet wird, dann eingeführt werden. Ja, im Prinzip ermöglicht die oder soll die E-Mail ermöglichen eine vertraute, verschlüsselte Kommunikation zwischen zwei Parteien zu ermöglichen, kontrolliert durch eine Zertifizierung, die da stattfindet. Nicht so wie aktuell, wenn man keine Verschlüsselung einsetzt und keine Signierung, dass man quasi mehr oder weniger offene Daten durchs Internet schickt und man auch nicht weiß, wer auf der anderen Seite genau zu dieser E-Mail gehört.
Aber verschlüsseln kann ich ja auch so. Also.
Ja, ich sage ja, wenn man es nicht macht. Ja, also ist ja nicht Standard. Bei dir vielleicht schon?
Ja, bei mir. Also jeder, der irgendwie seinen PGP-Key auf irgendwie entweder mir rüberträgt oder den irgendwo auf einen Key-Server geladen hat, dann verschlüsselt mein Mail-Programm automatisch. Also sind mittlerweile, Also gerade auch in unserer Szene sind es hier doch einige, die das benutzen.
Selbstverständlich, das sind natürlich die Leute, die sich da auch ein bisschen auskennen.
Die Freaks wieder.
Die Internet-Community.
Ja.
Nein, Quatsch.
Aber was ist jetzt
du hast
der
recht,
Stelle
aber,
das Besondere?
Es findet ja zum Beispiel bei der, was du jetzt geschildert hast, nicht statt, also es wird nicht kontrolliert, ob ich dann derjenige auf der anderen Seite wirklich bin.
Na doch. Viele Leute haben meinen Key unterschrieben und haben mich angeguckt und haben meinen Personalausweis inspiziert, haben mich angeguckt und haben gesagt, ja, vertrauen Sie, unterschreiben Sie meinen Key. Selbst Heise Online hat, oder Heise,
aber
der Heise Verlag hat...
vor Gericht und so ist es dann wahrscheinlich etwas schwierig.
Ja, das ist das einzige Problem.
Und wenn du jedem sagen musst, hey, der Heise Verlag und überhaupt die anderen haben es auch geglaubt, glaubst du doch auch, ist vielleicht nicht die Idee, die jetzt damit verfolgt werden soll,
mit der E-Mail
sollst du mit deinem Perso irgendwo vorgeladen werden und sagen, hier, gucken Sie, ich bin's, und das ist dann meine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse soll mit de-mail.de, klingt gut, gell?
Super.
Dann irgendwie hinten sichtbar sein. Also soll auch auf jeden Fall eine eigene E-Mail-Adresse sein, man kann das nicht auf irgendwelche bestehenden adaptieren, und es ist auch nicht unbedingt ein, wir hatten es vorher kurz diskutiert, ein freies Zertifizieren oder so möglich, sondern man muss es bei einem bestimmten Provider machen, den die Bundesregierung auswählt, beziehungsweise auch mehr oder weniger jetzt in meinen kurzen Recherchen schon ausgewählt hat. Das dürfte dann die Deutsche Telekom sein mit T-Systems, die da auch irgendwie noch entwickeln, und 1&1 ist irgendwie auch da mit drin. Strato wurde irgendwie schon ausgeschlossen, das ist auch schon wieder so ein bisschen ein Kritikpunkt gewesen, dass also diese Auswahl etwas nicht zu aller Zufriedenheit passiert ist, sondern man da auf diese ehemaligen Staatskonzerne quasi zurückgreift, die natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Datengeschichten hatten in letzter Zeit.
Ach, was echt?
Also ist das auf jeden Fall ein Punkt, der nicht unbedingt durchweg positiv ist. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht noch mal zu Ende, so ein bisschen drumherum. Also es soll dann auch so eine Zustellbenachrichtigung versandt werden können, wo dann sichergestellt ist, also dass es angekommen ist, ähnlich wie bei einem Brief einschreiben. Es soll ein DE-Safe geben, also quasi ein Online-Speicherplatz, wo die ganzen Daten gespeichert werden. Es ist irgendwie dann nicht runterladbar auf dem USB-Stick oder irgendwie so also nicht speicherbar, weil das könnte ja irgendwie geklaut werden und kaputt gehen, und deswegen ist es irgendwie nicht sicher genug, obwohl ich auch nicht sicher bin, ob das dann bei der Telekom sicher genug ist. Also zumindest ist das der Gedanke dahinter. Dann gibt es auch noch DE-Ident, was quasi die Identifikation des Gegenüber, also des elektronischen Partners, ein bisschen besser ermöglichen soll, indem dann da steht, der ist so und so alt oder keine Ahnung, was denn da noch dabei stehen soll. Aber da hat man vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle, wer denn das Gegenüber ist. Das Ganze soll natürlich eingeführt werden, um rechtskräftige Online-Kommunikation durchzuführen. Ist aber auch noch nicht ganz geklärt, wo dann die Beweislast liegt. Ist also eine Kritik vom Chaos Computer Club.
Was, die führen was ein und...
Es ist, die Beweislast könnte eventuell immer noch beim Bürger liegen.
Ja, ne, dann bräuchte das ganze Ding noch nicht. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Wie die Milliarden von Steuergeldern ausgegeben, und dann kriegen sie nicht mehr hin, das System so zu machen, dass wenn ich eine E-Mail abschicke, die auch wirklich sicher irgendwo ankommt und fertig aus. Also was ist denn das schon wieder?
Naja. Ja, das ist dann, also beim der Chaos Computer Club, der ist da so ein bisschen, dass es könnte sein wie bei EC-Kartenmissbrauch quasi, dass du dann eher beweisen musst, was da schiefgelaufen ist.
Deswegen benutzt man ja auch nur noch Kreditkarten. Ja, also dann muss ich, wenn ich da anrufe und sage, habt ihr da irgendwas, ist irgendwie schief, dann ja, da muss ich nicht beweisen, also das ist echt...
Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall da in dem Punkt noch ein Schwachpunkt. Das ist auch noch nicht, also jetzt kommen wir ums Thema Geld. Es soll natürlich viel Geld einsparen. Ist, finde ich, nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, wie viel elektronische Amtspapierpost dadurch eventuell gespart werden könnte. Jetzt mal unbetrachtet der anderen Kritikpunkte. Das ist aber noch nicht geklärt, ob das Ganze kostenlos ist. Also... Genau. Es wird darüber nachgedacht, dass Unternehmen zahlen müssen und die Bürger, also Privatpersonen, das umsonst nutzen können, oder dass es so einen Simple Service gibt, und wenn man mehr machen will, wie zum Beispiel anschreibensartige E-Mail zu verschicken, die kostet dann ein bisschen was. E-Porto oder E-Porto ist da so ein bisschen als Begriff gefallen. Ist noch nicht so ganz klar, wie sich das Ganze dann quasi finanziert. Dann gibt es verschiedene Kritiken, hat man ja schon so ein bisschen gesagt, die Auswahl der Firmen und
ja, naja, also im Endeffekt liegt das dann mal wieder bei irgendeinem Provider und was der damit macht oder nicht macht, dann ja, ist völlig meiner Kontrolle entzogen. Ja, da kann, die haben dann garantiert auch eine schöne Schnittstelle zum BKA, zum was weiß ich wo, ja, und die Daten können da mal schön gleich mal durchgeleitet werden und genau. Nee.
Das ist der größte Kritikpunkt, dass quasi das ja vom Bundesinnenministerium mit natürlich initiiert wird und vorangetrieben wird, die auch quasi dem Bundestrojaner jetzt mal als konkretes Beispiel einführen wollten oder wollen. Auch das ist ein großer Kritikpunkt, dass quasi, die Taz hat auch darüber schon berichtet, dass eventuell dann der Bundestrojaner gleich bei jeder E-Mail so mitgeschickt wird.
Juhu, toll.
Also da dachte ich dann auch, okay, also das geht ja mal gar nicht. Das ist einfach die Riesenkatastrophe, ja. Wenn man also quasi von vornherein Bürger-PCs zu infizieren. Also irgendwie, da hat dann der Spaß auch.
Aber wir stellen uns groß hin und sagen, wir sind hier fortschrittlich und gibt es ja in keinem anderen Land und super toll. Und
Also irgendwie der Ansatz ist schon gut. Ja, also ich total, finde auch ich hätte auch gerne wirklich bei Geschäftsprozessen eine E-Mail, auf die ich, dass ich nicht mehr sage, ja, okay, ist gut, aber schicken Sie mir noch einen Fax. Ja, oder irgendwie, da muss irgendwie was passieren. Die Idee an sich ist auch gut und die Kritik ist aber auch richtig, ja. Also deswegen, da ist bestimmt noch irgendwie dran zu arbeiten. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass dann mit so einem Dienst auch Konkurrenzprodukte auf den Markt kommen können. Also die Deutsche Post arbeitet an einem.
Ja.
Das ist natürlich auch regierungslastiges Unternehmen und so. Also, oder war es mal?
Früher waren Post und Telekom das Gleiche.
Ja, das.
Das war eigentlich daneben.
Aber die Post ist zumindest noch nicht so negativ bei Daten aufgefallen wie jetzt die Telekom, zumindest nicht in letzter Zeit. Oder
die verlieren ab und zu Briefe und Pakete.
Oder Computer.
Genau.
Senderechner. Ja, aber wie oft das vorkommt, weiß ich nicht. Habe ich keine Statistik. Also ich war bisher eigentlich immer ganz zufrieden mit den Logistikunternehmen, aber im Allgemeinen. Ja, auf jeden Fall kommt da 2010 von der Deutschen Post eventuell auch noch ein Produkt, was ähnliche Eigenschaften aufweist. Und dann hat man ja schon vielleicht ein bisschen eine Wahl. Vielleicht kommt dann auch noch was anderes oder es verändert sich und irgendwann gibt es vielleicht auch einen offenen Zertifizierungsstandard. Es können sich eventuell auch in Zukunft dann noch mehrere Provider zertifizieren lassen dafür. Dann kann man da ein bisschen mehr auswählen. Also eigentlich ist es wahrscheinlich gut, dass da eine Entwicklung da ist, solange es kein Zwang wird, die zu nutzen. Soweit erstmal mein Ding. Zur Verschlüsselung, willst du da noch was sagen? Konkret so technisch, soll über SSL, also eine Komplettverschlüsselung der Kommunikationswege stattfinden und eine Verschlüsselung der Nachricht an sich.
Ja, wenigstens also, haben sie daran gedacht, doppelt, ja, das ist schon mal ganz gut. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche, was andere User schon länger machen. Also wenn ich eine E-Mail von meinem Client zu meinem Server schicke, dann ist die auch über SSL, TLS verschlüsselt und dann kann sie gleich nochmal von Client zu Client verschlüsselt sein, indem man halt GPG oder irgend sowas nutzt oder es gibt ja auch diese S-MIME-Zertifikate. Es ist halt echt schön. Der Ansatz ist toll. Ja, ich begrüße das auch, dass man sowas macht, dass man mal sowohl die Leute dafür sensibilisiert, hey Leute, ihr müsstet mal vielleicht verschlüsseln und auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass man es dann verschlüsselt und dass man da ja einen sich ja irgendwie authentifizieren muss, hey, das ist mein Schlüssel, ich habe das jetzt mit meinem Private Key verschlüsselt und damit halt sicher, ich bin das gewesen, weil wir haben halt die Probleme im E-Mail-Protokoll, dass jeder für jeden eine E-Mail schreiben kann, also ich kann auch in deinem Namen einfach eine E-Mail schreiben, wenn ich lustig bin,
ja.
Oder als Bill Gates, wenn ich mal irgendwie andere Sachen habe, ja, schicke ich einfach eine E-Mail rum, kann ja keiner so einfach mal nachprüfen. Also von daher ist der Ansatz schon richtig, aber dass das bei irgendeinem Provider liegt und dann wahrscheinlich nur bei einem und du weißt nicht, was die da mit den Daten machen, oder auch nicht machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es komplett anders geht, dass man da irgendwie einen Standard schafft, sei es jetzt nur für Deutschland, wenn man dann da so einen Einzelweg gehen will, nur für Deutschland irgendwie, dass es an seinen Perso gekoppelt ist oder dass es dann eine Stelle gibt, wo man sich halt authentifizieren muss und dass die das dann halt über, ja, warum nicht über PGP oder irgend sowas machen, ja? An eine Stelle gehen, die unterschreiben den Key, dass das wirklich ich bin, ja? Und dann muss man halt noch irgendwie einen Zertifizierungsprozess sicherstellen. Da können ja dann verschiedene Provider dran teilnehmen, dass halt die Verschlüsselung vom Client zum Server irgendwie immer verschlüsselt ist, wenn das dann gebraucht wird. Und ja, also dass die Provider irgendwie sich zertifizieren lassen für die E-Mail und meinetwegen bestimmte Clients oder bestimmte Plugin von Clients auch nochmal. Und dann hat man das Ganze auch und ist nicht an irgendeinen Provider gebunden.
Ja, also ich würde das auch unterstützen, auf jeden Fall. Allerdings ist natürlich die Praktikabilität da immer so eine Frage. Also wenn das jetzt angenommen, das geht jetzt so weiter wie bisher und dann gibt es halt meinetwegen so ein offizielles Zertifikat oder offizielle Zertifizierung, dann werden das auch nicht mehr Leute nutzen wahrscheinlich als bisher. Und das sind doch sehr, sehr wenig.
Naja, na also...
Man hätte zumindest dann vielleicht... Oder es müsste natürlich die Rechtsgrundlage geschaffen sein, da kenne ich mich jetzt aber allerdings viel zu wenig aus, um sagen zu können, dass PGP zum Beispiel vom technischen Standard her reichen würde oder nicht. Aber zu sagen, es gibt da diese einfache, du meldest dich da irgendwo an und dann funktioniert das Ding so und musst dann nicht in deinem E-Mail-Programm irgendwelche Plugins installieren, die dann irgendwie nicht richtig, richtig funktionieren und die du dann irgendwie noch umwursteln musst oder konfigurieren etc., bis dann es funktioniert und dann gibt es auch wieder Probleme mit der Übertragung mit der verschlüsselten Summenprovider hin und wieder weg. Also das halte ich für eigentlich den richtigen Weg, aber wahrscheinlich nicht ganz so praktikabel einfach.
Ich meine, du kannst die Leute ja schon dazu überreden, das zu benutzen, weil du halt sagst, es ist dann halt ein richtiger, wie ein Brief halt. Und ein Brief kann ich dann noch schwerer, also eigentlich einen Brief kann ich einfacher fälschen, ja, indem ich einfach einen Brief halt schicke und die Unterschrift fälsche. Ja, so what? Da ist das mit der Verschlüsselung und allem wesentlich schwieriger zu knacken, wenn halt mein Key von irgendjemandem unterschrieben ist, der halt wirklich eine Instanz ist. Und meinetwegen macht man das dann halt, weiß ich nicht, mit einer Chipcard oder so. Die wollen ja eh irgendwann mal einen RFID-Chip oder irgendwas noch in den Perso bauen, dann kann man es halt auch damit gleich, sind ja sowieso so Ideen, verschlüsseln, dass man dann halt so ein Lesegerät hat und der Key ist halt da drauf und ich muss mich mit einem Passwort oder so, was schwierig ist, authentifizieren oder keine Ahnung. Und wenn du halt den Leuten sagst, ja, dann müsst ihr halt keine Briefe mehr schreiben und es wird halt tatsächlich von allen Unternehmen akzeptiert. Ich denke mal, dann kriegst du auch die Leute dazu, dass sie es machen. Aber indem man es jetzt wieder an irgendeinem bestimmten Dienst bindet und dann eine spezielle E-Mail-Adresse kriegt, da kann ich dir schon sagen, dass da zumindest die IT-Leute jetzt nicht sofort aufspringen werden, ja.
Ist ja halt so. Also ich könnte mir auch als Ideallösung oder vielleicht Annäherung daran in unserer schnellen Diskussion als Fazit, dass man sagt, also es gibt vielleicht den offiziellen Weg sozusagen, ähnlich wie er vielleicht geplant ist, ja, mit so einer einfachen Online, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es irgendwie dann einfach ist, zumindest kann ja auch anders kommen, Online-Lösung für den in Anführung oder für Leute, die sich da nicht so tief reinknien wollen, aber für Leute, die sich gut damit auskennen, die Plugin installieren können und Zertifikate einsetzen können, dass die auch externe E-Mail-Clients verwenden können und sich, ja, wie gesagt, mehr Provider darauf zertifizieren können. Dass es also quasi die freie Variante gibt und vielleicht eine ein bisschen behütetere Variante, sage ich jetzt mal.
Ja, klar.
Das wäre ja wahrscheinlich ganz gut. Ja.
Ich will halt meine Daten nicht irgendeinem Provider geben, den ich nicht unbedingt kenne oder die da noch liegen lassen. Also das ist so.
Ja, vor allem, wenn du die dann da auch nicht wegkriegst. Also hast du dann irgendwie so ein Online-Interface auf irgendeiner Website und kannst dann da angucken und wieder zumachen. So. Mehr kannst du nicht machen. Du musst dich immer extra einloggen und keine Ahnung, kannst nicht von deinem Handy drauf zugreifen.
Ja, und selbst wenn man es über ein Online-Interface irgendwie macht, dann müsste man halt auch irgendwie zulassen, dass sich andere Provider daran beteiligen können. Und dass du dann halt da die Auswahl hast. Muss ja jetzt nicht irgendwie die Telekom entwickelt ein System, Firma XY, die Post eins, noch eins, noch eins, noch eins und alle sind untereinander kompatibel. Da wäre es halt echt besser, man schafft an der Stelle irgendwie einen,
also ja, einen Standard. Es sollen, glaube ich, mehr Provider
werden irgendwann mal.
Ja, mehr werden können, okay. die Voraussetzungen halt dann haben. Okay. Also eins stand jetzt irgendwo dann schon mal da drin und Telekom. Es wären schon mal zwei und Strato stand jetzt drin irgendwo, ich weiß leider nicht mehr gerade, wo, dass die rausgeflogen sind. Aber vielleicht können die, wenn die dann auch irgendwelche anderen Eigenschaften noch aufweisen, mit der Zeit dann auch wieder einsteigen oder so. Mhm. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ja. Aber auch ja, diese Verknüpfung zum Innenministerium ist natürlich ein großer Kritikpunkt.
Ja.
Und also, ja, die Verschlüsselung, also in dem Zusammenhang ist die Verschlüsselung liegt nicht bei einem selber, sondern die liegt beim Provider. Und du weißt halt nicht, wem die das geben. Ja. Wenn du selber dein Zertifikat hast und ein Passwort, dann kannst du es bestimmen, ob du es dem Herr Schäuble gibst zum Beispiel oder nicht.
Ja.
Naja, vielleicht ändert sich das ja auch ein bisschen.
Ja, gut. Gucken wir jetzt mal,
was passiert.
Ja. So. Gucken wir mal, was daraus wird. Ich meine, die fangen ja jetzt an, die haben jetzt die in der T-City hier, was war es, Ludwigshafen oder irgend sowas. Da wird jetzt erstmal getestet eine Weile, 6 Monate lang. Und die Gesetze sind ja eh noch nicht da. Da müssen wir mal gucken, wann das jetzt noch was wird. Ob es überhaupt noch was wird. Und ja, dann kann man das Baby mal beobachten und kann mal gucken, ja, wann das dann richtig startet und wie es startet, vielleicht werden da ja noch Änderungen gemacht oder sowas. Ja. Okay, nächstes Thema, du hast, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, bei die EU hat ein neues Missbrauchsverfahren gegen Microsoft eingeleitet gehabt, und zwar ging es da um die Browser, und da bahnt sich jetzt wohl eine Einigung an, wie man denn damit verfährt. Und zwar sieht es wohl so aus, dass Microsoft beim ersten Mal Starten von Windows und vom Internet Explorer dann irgendwie eine Auswahl von, du kannst hier noch Safari installieren und du kannst Opera installieren und du kannst uns behalten und sowieso. Und dann kann man sich das ganz einfach runterladen und installieren. Und andere Hersteller, also Manufacturer, OEM, können auch einen anderen Browser vorinstallieren und sowas. Tja. Ja, der Firefox ist auch mit dabei. Es sollen, glaube ich, bis zu 30 sein, so die wichtigsten. Also Safari, Google, Microsoft, Opera und der Mozilla, die sind halt gleich auf der ersten Seite, die sieht man sofort. Und kann er installieren. Und wenn du mehr willst, kannst du dann irgendwie runterscrollen und da siehst du dann noch andere, kleinere, nicht so bekanntere Browser vielleicht, die man auch installieren kann. Ja, aber im Endeffekt kommt das Microsoft-Betriebssystem immer noch mit dem Internet Explorer mit. Und ja, man muss sich halt beim ersten Starten entscheiden, willst du jetzt nochmal extra was runterladen? Da ist halt dann die Frage, wie schnell und wie einfach ist es? Ich habe ja so eine Befürchtung, ja, dann klickst du erstmal drauf und dann bist du erstmal auf einer Download-Seite, so wie man halt selber den Firefox installieren würde, ja. Dann klickst du da drauf und dann geht erstmal die Mozilla-Seite auf und dann bist du erstmal verwirrt, was sollst du hier machen? Und und dann weiß ich nicht. Komisch. Wie es da weitergehen soll dann halt.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du klickst da drauf und dann bam.
Ja, aber ich weiß es halt auch nicht.
Also was ich lustig finde, ich sehe hier gerade so ein Bild, wo das so aufgezeichnet ist. Da steht immer so ein kleiner Werbetext drunter. Auch von den anderen. Finde ich gut. Also lustig. Irgendwie so, hier Safari, in a whole new way see the web, oder irgendwie bei Firefox steht irgendwas anderes. Und also da gibt es auch kleine Infos, weil sonst, wenn dann so unwissende User da dran gehen und sehen dann plötzlich nur so Icons und wissen gar nicht, was es ist und so. Also finde ich ganz gut, dass da so eine kleine Beschreibung noch dazu muss. Wahrscheinlich hätten die ja nicht freiwillig gemacht. Schätze ich mal.
Nee, aber sie wurden ja dazu verdammt noch.
Ja, nee, aber auch diese Beschreibung da, also ein bisschen Infos dazu zu machen. Also. Jo. Läuft da was im Hintergrund?
Ja, da läuft das irgendwie dasselbe Kommt Problem, da dasselbe Problem, was wir letzte Woche auch schon irgendwie hatten, dass irgendwie das Studio hier ein bisschen defekt ist und ich weiß nicht was ganz genau, aber irgendwie scheint im Hintergrund ständig irgendeine Musik noch zu laufen oder irgendwie gequatscht zu sein.
Okay.
Und ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir das vor der Sendung jetzt noch alles hingekriegt haben, aber irgendwie gibt es hier doch noch Probleme. Das ist ein bisschen blöd. Tja, wenn das auf allen Streams so ist, ich hoffe mal, das ist hinterher auf der Aufnahme nicht so. Ich hatte letztes Mal zumindest auf der Aufnahme dann, dass es nicht ganz so laut war, weil es halt an einer anderen Stelle aufgenommen wird, als ja, als normal gestreamt wird. Ich kann den Stream dann nochmal in der nächsten Pause kurz umstellen, in der nächsten Musik, dass er hier von einer anderen Stelle abgenommen wird. Da ist zumindest sind die Hintergrundgeräusche leiser. Das ist ein bisschen ärgerlich, wir haben es irgendwie hier noch nicht in den Griff gekriegt und wir haben noch nicht ganz gefunden, wo es ist. Letztes Mal hat irgendwie der Deutschlandfunk irgendwie reingekriegt okay. Und jetzt scheint es irgendeine alte Sendung von uns zu sein hier.
Aber ist dann nur, also ist jetzt gerade nur der Stream betroffen oder wie?
Das ist, tja, ich kann mal hier das noch komplett ausmachen, vielleicht ist es hier jetzt weg, wenn der Chat da nochmal was dazu sagt. Ich höre euch doppelt sogar. Ach, Ayemine. Und da haben wir tatsächlich auch noch unseren dritten Moderator, der gerade angerannt kommt. Den gibt es auch noch. tatsächlich, der Andi ist auch noch wach.
Sollen wir ein bisschen Musik machen oder wolltest du dann
ich wollte
noch was sagen?
Ja, ich wollte jetzt nur mal kurz gucken, bis der Chat nochmal sagt, ob jetzt vielleicht dass die Sache behoben ist. Jetzt ist es weg, okay. Dann lassen wir das mal so weiterlaufen. Aber da müssen wir echt nochmal rangehen, weil so geht es definitiv nicht weiter hier, dass wir jedes Mal Probleme haben.
Ja.
Hoffe ich mal, dass wir das
sonst kommt die EU gleich und sagt, bevor sie jetzt hören, können sie auswählen zwischen Computermaus,
links
Chaos Computer Club Radio, genau. Radio Tux und...
Ja, oder wir machen so, links auf dem einen Ohr läuft das, rechts auf dem anderen Ohr das und in der Mitte läuft auch nochmal was.
Fände ich eigentlich cool.
Und dann kann man irgendwie so doppelt und dreifach hören.
Ja.
Okay, dann machen wir jetzt mal Musik, dann lassen wir den Andi rein und ja.
Genau.
Okay, dann geht es jetzt weiter mit, oh Gott, schon wieder so einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Mikkel and Anthony mit Walk on Essen Elf.
Things will stay the same. That the game isn't played that way. You've got to stay on track. Walk on, walk on. Watch your back. Walk on, walk on. Stay on track. Walk on, walk on. Ooh, watch your back. Walk on, walk on. Looking around you and thinking it's okay. Forgetting about the things that you did yesterday. So many problems you face. Oh, walk on, walk that away. Stay on track. Walk on, walk on. Watch your back. Walk on, walk on. Stay on track. Walk on, walk on. Watch your back. Talking about every single day. Two step forwards and one step back. Walk on. Trying to remain on track.
track, yeah. Stay on track. Watch your back. 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 Walk on. Walk on. Walk on. Walk on. You walk up the line. Time after time. Thinking things will stay the same. Now the game isn't played that way. You've got to stay on track. Walk on, walk on. Watch your back. Walk on, walk on. Stay on track. Walk on, walk on. Watch your back. Walk on, walk on. Looking around you and thinking it's okay. Forgetting about the things that you did yesterday. If you only knew, walk on. That the game isn't played that way. Stick your track, walk on. Watch your back, walk on. Stay on track, walk on. Watch your back, walk on. Stick your track, walk on. Watch your back, walk on. Stay on track, walk on. Watch your back, walk on. Stick your track, walk on. Watch your back, walk on. Stay on track, walk on. Watch your back, walk on. Stick your track, walk on. Watch your back, walk on. Stay on track, walk on. Watch your back, walk on.
Mein erster Shortcast bei Daimhard befasst sich um ein Buch, Debian GNU Linux, das umfassende Handbuch nennt sich das Teil. Es ist im Verlag Galileo Computing in Bonn erschienen und zwar in der dritten überarbeiteten und erweiterten Auflage. 2009 hat das Buch Heike Jurzig verfasst. Das gut 800 Seiten starke Buch ist sauber gebunden und beinhaltet eine DVD mit dem aktuellen Lenny und einem Online-Zugang für Aktualisierungen. Debian ist aus meiner Sicht keine prädestinierte Distribution für Einsteiger. Wohl sind einige Abkömmlinge daraus, wie etwa Linux Mint, Knoppix und natürlich auch Ubuntu, typische Einsteiger-Distributionen, aber die Mutter jener Linuxe ist wohl eher etwas für User, welche Linux schon etwas kennen. Dennoch richtet sich dieses Buch auch an Einsteiger, was mich etwas erstaunt und zugleich auch erfreut. Heike Jurzig gliedert ihr Werk in drei Hauptteile auf: Installation, Desktop und Administration. Die Gliederung scheint mir recht sinnreich zusammengestellt. Im ersten Teil gibt es eine kleine Einführung zu Linux und zu Debian, die mir aber eher etwas oberflächlich scheint. Will die Autorin Ein- und Umsteiger ansprechen, dürften durchaus noch einige Informationen mehr zum Thema Linux-Kernel und dessen Aufgaben zu finden sein. Auch zu Richard Stallman würde ich gerne noch etwas mehr lesen. Was in der Einführung allerdings ganz gut zur Geltung kommt, ist die Philosophie, welche die Debian-Gemeinschaft zusammenhält, auch wenn die Autorin hier keine kritischen Worte findet. Sie streicht einfach die positiven Eigenschaften dieser weltweiten Gemeinschaft heraus und verschweigt, wohl aus gut überlegten Gründen, die Reibereien und politischen Diskussionen innerhalb dieser Gemeinschaft. Die technischen Informationen aus allen drei Hauptbereichen liefert die Autorin in einem leicht zu lesenden Deutsch. Das Buch liest sich einfach, schnell und bequem. Frau Jurzig beschreibt die Installation von Debian in vielen Varianten, darunter auch für Leute, die von Windows herkommen und Debian vielleicht als zweites Betriebssystem nutzen möchten. Außerdem gibt es im ersten Teil viele Informationen zum Netzwerk, zum X-Server, zur Paketverwaltung und zum Thema Drucken. Alte Profis dürften in diesem Abschnitt nicht mehr allzu viel Neues entdecken, außer wohl die Neuerungen, welche Lenny gegenüber Edge bei der Installation mitbringt. Für mich sind in diesem Teil aber schon einige Schätze zu heben, gerade die unzähligen Schalter zu apt-get finde ich spannend, aber auch der Unterschied zwischen aptitude und apt-get. Im mittleren Teil geht es dann an das Einrichten des Systems, GNOME, KDE und alternative Windows-Manager wie XFCE und LXDE werden besprochen. Diverse Internet-Applikationen kommen zur Sprache und Büroanwendungen wie OpenOffice, LaTeX, PDF, Desktop-Publishing, Vektorgrafikprogramme, PIMS und Scannen wie Faxen werden vorgestellt. Weiter gibt es einen großen Bereich zum Thema Multimedia und eine Sektion mit Tipps zur Selbsthilfe und der Community. Auch hier richtet sich der Inhalt an Einsteiger und an Menschen, die Debian schon etwas kennen. Der wohl spannendste Teil ist der abschließende mit dem Titel Administration. Hier finden sich zahlreiche Informationen zu Hintergründen von Linux, also zum Dateisystem oder zur Benutzerverwaltung usw., so aber auch zu Editoren wie Emacs und weiteren. Natürlich wird die Shell besprochen. Dann folgt der Serverteil, in dem Bereiche wie Mail-Server, Bind-Server, Web-Server, FTP-Server, Samba und die Sicherheit angeschaut und besprochen werden. Abschließend folgen die Informationen zum Upgrade von Edge auf Lenny sowie einige leider etwas oberflächlichen Sätze zum Thema Kernel kompilieren. Das Werk ist aus meiner Sicht vor allem ein Buch für Einsteiger und User, die Debian schon etwas kennen und damit einige Zeit gearbeitet haben. Mit dem Werk kann eine Menge gelernt werden, auch Ubuntu-User finden in diesem Buch wichtige Informationen. Hierzu empfiehlt sich ergänzend die Lektüre des Open Books, ebenfalls aus dem Hause Galileo Computing, namens Ubuntu GNU Linux. Alte Hasen und versierte Systemadministratoren werden mit diesem Buch eher einen kleinen Gewinn erzielen. Für jene Zielgruppe würde ich eher ein Buch wie Debian GNU Linux aus dem Hause Springer empfehlen, jenes ist aber leider im Moment vergriffen. Wie dem auch sei, Debian GNU Linux, das umfassende Handbuch aus dem Hause Galileo Computing, bietet für mich zahlreiche Informationen zu Debian, viel Unbekanntes konnte ich entdecken und so nutze ich das Buch vor allem als Nachschlage- und Stöberquelle. Es ist im Handel für knapp 40 Euro zu haben, die ISBN-Nummer trage ich im Blog ein.
Come holiday. Says on my holiday, yeah. I'm on a holiday. I'm on a holiday. Where I am, don't know. Where I be, don't care. In the sun or rain, I feel like a real man, real man.
Outside mit Holiday und wie immer freie Musik. Alle Infos dazu unter blogradiotux.de. Und davor war ein Beitrag von Roman Hanhardt. Aber Roman, ich glaube, wir müssen uns nochmal darüber unterhalten, wie man Latex ausspricht. Also das war nicht ganz, also vielleicht hast du was anderes gemeint, als ich jetzt denke, aber...
Vielleicht pocht er einfach auf die deutsche Sprache.
Als Schweizer, der spricht
die Schweizer
bestimmt.
Frage. Ja. Sprache.
Ja, das ist doch auch Deutsch.
Ist Schweizerdeutsch.
Ja, vielleicht heißt es also.
Zulasse. Hm. Ich finde es immer. Danke fürs Zulasse. Ist schon eine niedliche Sprache. ja, aber da müssen wir nochmal üben. Und Emacs heißt der Editor, glaube ich. Aber egal. Jedenfalls vielen Dank für den Beitrag und ja, was sollte ich noch sagen? Achso, ja, ich war, wie gesagt, vorhin etwas verwirrt, weil jetzt da im Hintergrund noch irgendwelche komischen Geräusche waren. Ich hoffe, das ist jetzt weg, weil ich habe alles, was stören kann, ausgemacht irgendwie hier. Ich hoffe mal, dass wir das dann bis nächste Woche komplett in den Griff kriegen, dass hier nicht mehr irgendwas reinstört. Das liegt ja an irgendeiner Audioweiche, die nicht mehr ganz richtig funktioniert und das ist extrem ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr habt weiterhin viel Spaß. Und wenn ihr noch nicht im Chat seid, kommt vorbei, rcfreenote.net, Raute Radio Tux oder klickt einfach in unserem Blog rum, da oben auf Chat und schon seid ihr drin. Und jetzt habe ich gerade gesehen, jetzt ist mein Rechner mit meinem Usernamen gerade rausgeflogen im Chat. Na gut, ja. Jedenfalls nächstes Thema, Groupware. Groupware ist ja immer so ein riesengroßes Thema. Da hatten wir auch schon
und
mal...
Cool.
Ein Interview zu und damals zu Zaraffa. Also wer sich die Groupware Zaraffa mal angucken will, gibt es ein Interview bei uns irgendwo in den, ja, entweder im Archiv mal rumwühlen oder mal, ja, den Podcast durchforsten. Aber wir haben uns gestern intensiv mit einer anderen Groupware beschäftigt, die nennt sich Tine 2.0. Und ja, Jens, du hattest dir ausgesucht, weil die irgendwie cool ist.
Ja, also wir haben, also ich wollte für eine kleine oder für unsere kleine Unternehmung da eine Gruppe einführen.
Unternehmung.
Und da haben wir uns angeguckt, Open Exchange, Tine 2.0 oder ohne Punkt, sondern nur 2.0 oder 20, warum nicht eigentlich 20? Naja.
Du kannst sagen Tine 20, weil vor allem Tine20.org oder Tine20.com ist ja auch die... Ich glaube, ich weiß nicht, warum es 2.0 heißt, vielleicht weil mittlerweile alles Web 2.0 heißt oder so, aber vielleicht gab es auch mal Tine 1.0 und es ist, glaube ich, ein Fork von eGroupware, vielleicht haben sie sich deswegen auch 2.0 genannt oder so, wer weiß. Ja, gut, mach weiter.
Genau, wo war ich denn? Ach genau, und wir haben uns Open Exchange angeguckt, Zaraffa und Tine.
E-Groupware haben wir auch
angeguckt. Ja, E-Groupware, kurz einen kurzen Blick drauf geschmissen und ich glaube noch auf irgendwas anderes. Was war da noch? Ich habe es vergessen. Und zwar, das waren so die, Also es gibt ja noch mehrere, und bei einigen großen ist dann immer das Problem, dass in der Open Source Variante nicht mehr allzu viele Funktionen übrig bleiben. Oder dass sie sehr voll sind an Funktionen. Und im Prinzip haben wir überlegt oder länger hin überlegt, wie es aussieht mit Synchronisation von Desktop-Programmen und Push-Services für Mobile-Devices oder sowas. Und ja, da war dann erstmal Zarafa vorne gestanden, da das eine gute, gut mit dem Desktop beim Mac jetzt in dem Fall synchronisiert und auch mit dem iPhone. Right, Ingo?
Ja, also na gut, also alles, was du mit Outlook machen kannst bei Zarafa oder halt echt mit irgendwie mit Push, also mit Active Sync halt. Das funktioniert ja gut. Ja.
Okay. Tine hat auch den Active Sync drin, oder kann man sich zumindest rein installieren. Haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil es da nicht so mega notwendig war. Und der synchronisiert zwar mit dem iPhone, aber dann nicht mehr unbedingt mit dem Mac OS X. Und das Open Exchange hatten wir uns angeschaut. Da war, glaube ich, auch das Problem, dass dann ein paar Funktionen gefehlt haben in der Open-Variante. Und es ist zwar von der Oberfläche an sich schick, aber irgendwie ein bisschen umständlich. Also es ist so ein bisschen verbobbelt, überladen. Ja, das ist. Ja, man blickt nicht so schnell durch. Die Übersichtlichkeit ist, finde ich, da nicht ganz
aber
ideal.
Aber ich finde es einfach von der Web-Oberfläche mit Tine 2.0 so mit am besten. Also
es
sieht einfach schick aus.
Man hat das Gefühl, man hat eine modernere Software. Ja. Zarafa ist so ein bisschen oldschool, ist nicht sehr hübsch, sieht genau aus eigentlich wie Outlook.
Ja.
Das ist auch bestimmt die Bestellung gewesen dort. Also wer sich in Outlook auskennt, der weiß halt in Zarafa dann gleich, wie es funktioniert.
Wobei Open Exchange hat halt noch den Vorteil mit viel mit WebDAV und da kannst du Dateien nochmal richtig ablegen und Notes dranhängen und sowas. Also das ist da so ein Feature, was die anderen jetzt irgendwie nicht haben. Und aber man muss halt zusätzlich bezahlen, wenn man Outlook-Clients anbinden will, was wir jetzt nicht unbedingt vorhatten, aber gerade wenn man Mobile-Devices anbinden will, muss man bei Open Exchange halt leider auch blechen. Das ist so ein bisschen schade.
Ja, für uns als Open Source Radio zumindest.
Oder für uns als Start-up-Unternehmen, die kein Geld haben.
Ja, genau.
Klar. Für uns als freidenkende Menschen.
Als kostenlos Generation.
Ja, ja.
Generation Praktikum.
Okay. Internet kostenlos.
Open Source muss ja nicht immer gleich kostenlos sein. Ne?
Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall hat Tine, finde ich, so die schönste Oberfläche jetzt gehabt. Das sieht irgendwie modern aus. Du sagst, es sieht aus wie KDE, was war's?
Naja, da ist das Oxygen, das die ganzen Oxygen-Icons benutzt, sieht so ein bisschen, also nicht die Oberfläche an sich, also die Icons sind halt alle irgendwie von KDE genommen. Ja, das fand ich lustig. Also teilweise, wenn man Contact oder sowas benutzt hat, hat man die Icons schon mal alle gesehen irgendwie. Ich meine, stört nicht, selbst wenn man nichts mit KDE zu tun hat, die Icons sehen gut aus, ja. Es ist bloß, ich habe mir gedacht, irgendwoher habe ich die schon mal gesehen.
Also was einfach cool ist, es ist clean, es ist schön übersichtlich und gerade so bei der Oberfläche, die ist einfach irgendwie gut gemacht. Das heißt, du kannst diese Spalten, die da entstehen bei der Navigation und so, einfach hin und her schieben, Größen anpassen. Du kannst dir verschiedene Filter da einstellen, damit du halt dann bestimmte Kalender siehst oder Adressen und mit verschiedenen Sachen nach verschiedenen Kriterien sortieren. Was eigentlich einfach eine super Funktionalität ist. Es hat mal, wenn man so ein bisschen die Funktionen durchgeht oder die Anwendungen, die da drin sind, es hat ein Adressbuch, es hat einen Kalender, es hat ein CRM drin, ein Customer Relations Management, was in dem Fall aber eher eine sehr simple Variante davon ist. Dann hat es Aufgabenverwaltung, eine Zeiterfassung drin und auch noch verschiedene VoIP, Voice-over-IP-Dienste. Da kannst du vielleicht noch ein Wort zu sagen, aber du hast es sogar auch nicht genau angeguckt.
ERP hat sogar auch drin, Enterprise Relationship, nee, Resource Planning, Enterprise Relationship.
Ja, was aber auch
erst nur rudimentär
ist. Ganz, ganz rudimentär. Also da steht, da ist eine Tabelle drin, die heißt Verträge. Da kann man dann sowas reinschreiben wie Titel und Text. Also das ist mehr so eine Art Notizfunktion, wo ERP davor steht. Okay. Was es nicht hat, ist eine E-Mail-Verwaltung drin.
Standardmäßig jetzt keine E-Mail, ja. Irgendwie kann man ein bisschen was irgendwie dazu basteln, zumindest gedacht. Aber für mich ist Groupware normalerweise zumindest E-Mail, Kontakte, Kalender und das hat das gerade nicht. Ich meine, ja.
Also ich muss ehrlich, ich das hat mich nicht gestört und deswegen ist dann auch quasi die Wahl darauf gefallen. Das wäre so so ein Minuspunkt, aber ehrlich gesagt will ich da auch gar nicht unbedingt meine E-Mails drin groß abrufen, verwalten oder sonst was.
Also wichtig der Vorteil,
sind diese Adressen und Kalenderaufgaben und so.
Guck, ich finde halt den Vorteil, wenn du halt mit E-Mails und sowas zu tun hast, du kannst halt dann gleich mit den Kontakten halt arbeiten und mit den Aufgaben und so.
Ja, du könntest dann eventuell verlinken und sagen, hier, die E-Mail gehört zu der Aufgabe oder sowas. Aber du hast auch jetzt bei Tine überall eine Notizfunktion und zwei Wände. Ich glaube, es kommt eh nicht so häufig vor. Und wenn, kannst du einfach dann auch meinetwegen den E-Mail-Text oder den Link dazu schnell reinkopieren oder so. Also in den Notiz. Es hat eigentlich so eine ganz gute Rechteverwaltung, alles ziemlich einfach zu bedienen, jetzt so von der Oberfläche her. Und ist jetzt seit gestern im Einsatz oder so. Seit gestern, ja. Genau. Also noch nicht allzu lang auf einen Langzeittest gemacht. Aber mal so die ersten Sachen und es läuft irgendwie gut, ist auch relativ schnell. Das ist ja auch immer so ein Kriterium, wenn man dann im Browser unterwegs ist und irgendwie muss immer ewig warten, ist auch doof. Und
ja, es ist schon browserzentriert. Also gerade Tine 2.0 ist eigentlich eine reine Web-Applikation.
Ja,
es ist nicht irgendwie vorgesehen, andere Clients dran anzubinden. Was auf der einen Seite natürlich, da hat man halt eine gute Web-Oberfläche und die ist halt wirklich gut. Also die sieht toll aus, die benutzt alles, was man so Web 2.0-mäßig drauf hat. Alles mit Ajax und so, hast du ja auch schon gesagt. Auf der anderen Seite finde ich es halt immer noch gut, wenn man halt die Sachen halt auch irgendwie exportieren kann. Also auch sagen kann, hey, ich habe
also
ich benutze halt sonst Thunderbird oder ich benutze sonst Kalender XY und hier importiere mir das mal zu meinen privaten Kontakten noch dazu, dass ich die halt auch immer sehe.
Ja.
Das hat es jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas noch dazu bauen kann. Ich fände sowas nicht schlecht, weil ich habe gerne, also gut, ja, wenn man halt so der normale Online-Mensch ist und eh alles bei Google hat oder so, dann kann man damit sicher gut leben, aber wenn nicht, ich habe halt gerne noch so einen Client und dann habe ich halt irgendwie alle Kalender drin und dann würde ich den halt einfach noch hinzufügen wollen, dass ich den halt auch sehe.
Also ich hätte diese Funktionalitäten auch gerne jetzt drin. Momentan war es mir jetzt nicht so wichtig, da wollte ich jetzt erstmal quasi, oder ja, da habe ich halt das Tine für mich jetzt als richtiges Ding empfunden, aber so eine Synchronisierung ja mit den Standard Kalender, Adressbuchdaten sollten natürlich schon eigentlich dann möglich sein, über kurz oder lang. Ist auch geplant, aber wie schnell die da arbeiten, war mir jetzt nicht ganz klar oder ist nicht ganz ersichtlich. Zur Installation kann der Ingo vielleicht noch was sagen.
Ja, die Installation war total einfach, also wie man halt so eine schnelle PHP-Software installiert, runterladen, installieren und gut ist, MySQL, PHP.
Also man muss halt eine Datenbank eröffnen und dann einfach 2-3 Daten eingeben und peng, oder?
Ja, genau. Muss halt dieses Config-File kurz schreiben und dann nimmt er sich das, dann gibt es eine Setup drüber und dann war es okay. Was ich ein bisschen seltsam eher fand, war dann diese Module zu aktivieren, bis sie dann auch wirklich aufgetaucht sind. Also so gerade die Standardsachen wie Kalender, Adressbuch und Pipapo, da war ich etwas irritiert, dass man da erst in die Profilverwaltung dann irgendwo reingehen musste bei Rollen und den ganzen Rollen das dann nochmal extra freischalten musste, obwohl die Sachen vorher schon aktiviert waren. Also man konnte dann auswählen, was installiere ich hier alles für Module dazu. Das fand ich schon mal gut, dass man auch die abwählen kann oder dass man sich da richtig aussuchen kann, hey, ja, brauche ich jetzt eine Terminverwaltung, brauche ich jetzt Adressverwaltung, brauche ich irgendwie Voice-over-IP-Verwaltung, was ich dann irgendwie an einen Asterisk-Server dranhängen kann oder sowas. Oder lasse ich das einfach alles weg und brauche ich nur ERP oder so. Das fand ich gut, aber dann den nächsten Schritt irgendwie dann nochmal drauf zu kommen, oh, ich muss jetzt aber auch noch dieser einen Rolle das alles zuweisen, dass man das auch sieht, war dann etwas konfus schon wieder. Ja, naja.
Okay. So viel vielleicht dazu. Oder Andi, hast du noch Fragen als Externer jetzt zu dem Thema?
Ja, also ich habe jetzt gerade gesehen, dass man ja hier in der, also bei den Kontakten hat man ja, sieht man ja ganz deutlich so die E-Mail-Adresse oder so. Ich glaube, es ist aber nicht möglich, dass man daraus aus der Anwendung jetzt raus seinen E-Mail-Client öffnen kann. Das funktioniert nicht, oder? Na doch, perfekt, da ist es. Also klappt so. Also dann ist es ja nochmal zu verzeihen, dass die E-Mail-Funktion jetzt noch nicht integriert ist.
Ja, das funktioniert ganz gut. Also Links und E-Mail-Links werden auch als klickbare Links dargestellt. Mhm. Ja, bei so Adressen muss man nicht immer ein Fenster öffnen. Da gibt es auch so eine kleine Vorschau. Das ist also auch eigentlich ganz nett gemacht. Da hat man schnell Zugriff auf die Daten.
Ja.
Genau.
Ansonsten, wir haben auch noch ein Interview zu Tine 2.0 mit Cornelius Weiß vom Linux-Tag 2009. Also wer sich nochmal ein bisschen mit dem Entwickler, der das Ganze so irgendwie angestoßen hat, mal anhören will, warum das so war. Und das ist ja, Tine 2.0 ist irgendwie in letzter Zeit ziemlich gehypt worden und ist mittlerweile auch stabil. Und ja, wir haben gesagt, ist sieht auch schick aus. Der kann sich das auch nochmal zusätzlich anhören und kann da vielleicht auch noch ein paar Informationen rausziehen, die wir jetzt nicht so gesagt haben. Man kann auch, wenn man Support will, also die bieten auch, da gibt es auch eine Firma im Hintergrund, die dann halt Support anbietet, aber trotzdem ist alles Open Source, also man kann auch wirklich alle Funktionen frei verwenden. Aber wenn man jetzt eine Firma ist und sagt, man hätte da auch gern ein bisschen Sicherheit und wenn halt irgendwas ist, die programmieren sich ja auch irgendwas dazu und man hat da halt die Hilfe, die man dann halt braucht, nicht nur über ein Forum oder so. Aber ein Forum ist auch da und das ist auch aktiv und ja, ist an sich eine schöne Groupware. Auch wie gesagt, wenn mich das ein bisschen stört, dass man da jetzt nicht gleich zigtausend Clients ranbinden kann. Aber vielleicht ist es ja auch nicht schlecht, wer weiß.
Und vielleicht kommt es ja noch früher oder später.
Ja, klar. Kann auch sein.
Also Active Sync ist ja irgendwie schon mal drin und dass das jetzt dann auch zu den anderen Desktop-Clients irgendwie funktioniert, ist vielleicht auch nicht mehr so der Riesenschritt.
Ja, da gibt es ja auch genug Standards, dass man das nochmal irgendwie anbinden kann. Okay. Ja. Ansonsten, es gibt natürlich noch viele, viele andere Groupware-Sachen. Da gucken wir uns ich habe, wie gesagt, einen Open Exchange am Laufen, wir haben Zarafa am Laufen. Hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss immer so ein bisschen echt gucken, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, was ist mir davon wichtig. Die haben alle Vor- und Nachteile. Es ist schön, dass sich da so viel tut. Auf der anderen Seite würde ich echt von jeder so ein bisschen was rauspicken wollen und dann hätte ich irgendwie meine perfekte Groupware, aber die gibt es irgendwie in der Form noch nicht. Schade eigentlich, aber vielleicht kommt es ja auch noch. Okay, jetzt haben wir den Andi mal wieder da.
Ja.
Ich habe gar nicht mit dir gerechnet, muss ich ehrlich dazu sagen. Deswegen habe ich dich jetzt gar nicht mit eingeplant. Das ist jetzt so ein bisschen, ja, was machen wir jetzt mit dir, Gottes Willen?
Also ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig dem Publikum Hallo sagend zugewandt. Jetzt habe ich den Satz noch gerettet, den ich so falsch angefangen habe. Ja, also tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin Opfer des fürchterlichen Berufsverkehrs geworden, was ich sonst eigentlich nicht kenne, weil ich mitten in Stuttgart nur mit S-Bahn und zu Fuß und so unterwegs bin. Selten mal mit dem Auto und jetzt bin ich da mal um Stuttgart rum. Es ist ja wirklich Hölle. Also ja, das hat viel, viel länger gedauert, als ich gedacht habe und dann habe ich es nicht pünktlich ins Studio geschafft. Tut mir leid, aber jetzt bin ich da und ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Okay. Hast du das eigentlich mit dieser einen Hörerpost gelesen, was ich dir da nochmal weitergeschickt habe, oder bist du da irgendwie nicht zugekommen?
Ja, es waren ja mehrere Themen, die da so angesprochen wurden. Ja, jetzt muss ich aber leider sagen, dass ich jetzt gerade an meinen Computer nicht rankomme. Und,
blöd von dir. Ja, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Ich habe gesehen, du hast schon wieder ein Vista drauf. Das gibt's ja wohl gar nicht. Also irgendwie müssen wir dich hier mal
komplett umdrehen. Ich hole mir ein Netbook und da nehme ich dann auf jeden Fall Linux, ob es dann, was es dann ist, weiß ich noch nicht genau. Ich muss zugeben, ich habe mir nochmal einen Vista dazu installiert, weil ich einfach ein paar Sachen gebraucht habe.
Ja, ja. Es geht alles auch zur Not in der virtuellen Maschine mit Wine oder sonst was. Aber wir haben uns einfach zu selten gesehen, ich konnte dir nicht helfen und dann warst du wieder mal.
Ja, dann haben wir
zu schwach.
Haben wir uns mal eine Zeit lang nicht gesehen und dann hat deine Propaganda schon nachgedacht.
Ja, ja, das Fleisch ist schwach. Ja,
und jetzt freue ich mich auf Windows 7.
Ach du Scheiße.
Freuen. Machst du so eine Release-Party?
Ich freue mich mit Steve Ballmer. Der ist ja auch irgendwie da so in München.
Juhu, springt er wieder auf und ab und sowas?
Keine Ahnung, hat sich halt gefreut.
Ah, toll. Ja, wieder so ein totes Ding. Was zwar irgendwie gerade noch gehypt wird, aber nichtsdestotrotz, ich meine, besser als Vista ist ja nicht schwierig, aber besser als alle anderen Betriebssysteme zu sein, das schon, und das kriegen sie meiner Meinung nach mal wieder nicht hin, weil sie doch an vielen Ecken und Enden irgendwie noch nicht, es ist immer noch kein neues Filesystem da, was ja irgendwie schon zu XP-Zeiten oder wann wollten sie es rausbringen? Naja. Mhm. Gut, haben wir schon alles oft behandelt, ich will jetzt auch keinen Windows-Bashing so groß machen. Ich meine, wer es benutzen will, soll es benutzen. Ist halt nicht frei, das muss man immer wissen. Und die Community ist nicht ganz so lustig wie unsere. Aber zerhackt sich vielleicht auch nicht so ganz wie unsere. Da haben wir letztens auch die Idee gehabt, wir sollten hier noch irgendwie einen KDEler und einen Gnomi einladen und dann so eine Show draus machen. Und dann dürfen die Hörer dürfen am Ende der Sendung dann immer abstimmen, wer hat diese Woche gewonnen.
Also ich bin auch ein KDE-Gegner, sage ich jetzt mal so.
Du bist ein KDE-Gegner? Aha. Warum denn das?
Ich weiß nicht. Irgendwie sagt jeder, es wäre so schicker als Gnome, und ich finde es nicht. Ich finde es gemein, dass man sowas sagt.
Findest du es gemein?
Ja, also aber wegen Windows, ich frage mich das, warum Firmen das so häufig benutzen. Ich meine,
weil es überall vorinstalliert ist.
Ja, ich habe jetzt, es ist ja in München gewesen, die Veranstaltung, wo in Deutschland das Windows 7 vorgestellt wurde, und das war bei BMW. Das war so ein kleines, so eine Hand wäscht die andere Sache, weil nämlich BMW kurz davor einen Auftrag an Microsoft vergeben hat, 85.000 Clients mit Windows 7 auszurüsten. Und dann frage ich mich ja, ist das eigentlich wirklich so, also ist das betriebswirtschaftlich überhaupt sinnvoll? Gibt es da nicht?
Die zahlen sich ja auch nichts dafür. Also das läuft halt der Maintenance-Vertrag, also den die hier haben, läuft wahrscheinlich weiter. Ich glaube nicht, dass diese so viel, wenn der BMW ankommt, da ist wahrscheinlich gedealt worden. Im Endeffekt zahlen sie weniger als vorher oder sowas. Aber ihr seid die BWL-Freaks. Ich habe ich weiß davon nichts. Mein Name ist Hase, guten Tag.
Ja.
Ich bin so der ITler hier in der Runde.
Also ich glaube eher, dass BMW teurer damit wegkommt, als wie wenn sie sich da mal ernsthaft mit Alternativen beschäftigen würden. Aber es ist nur eine Vermutung von mir.
Ja gut, ich meine, du musst halt auf jeden Fall bei der Umstellung musst du halt Geld mit einrechnen, ne? Ja.
Klar, natürlich.
Und danach hast du auf jeden Fall Kostenersparnis, aber schon die Umstellung alleine kostet halt Geld. Aber die wird vielleicht auch auf Windows 7 Geld kosten. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es sei denn, die haben da irgendwie so einen tollen Deal mit Microsoft, dass sie da nicht groß viel bezahlen müssen.
Ja, da gibt es schon nochmal andere Punkte. Ich meine, erstens Mitarbeiterschulungen, ja, also da kommt ziemlich viel dann zusammen, wenn die jetzt einfach auf Linux umsteigen würden.
Hallo, wenn die von XP auf Windows 7 umsteigen, müssen die auch Mitarbeiterschulungen machen.
Ja, aber anders und weniger.
Naja, weniger, das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Naja, es ist auch, glaube ich, einfach diese...
Hallo, wenn du den einen Browser vorsetzt und eine Textverarbeitung, dann müssen die meisten müssen nicht viel mehr machen, ja?
Ja,
oder wieso macht man nicht einfach eine Linux-Oberfläche, also die dann aussieht wie Windows?
Achso, das gibt's oder gab's sogar schon.
Gab's schon, ja.
Hey, klar.
Okay, gibt's, das ist ja vielleicht die Lösung.
Gibt's alles. Es gibt auch, oder es gab auch so Distributionen, die hatten sich sehr, sehr eng an sowas angelehnt. Xandros und Lindos, ach nee, die heißen dann Linz Bayer und sowas. Die lehnen sich stark an sowas an. Hat sich aber auch nie richtig durchgesetzt. Also, ja.
Also, ich denke, wir machen mal, Andi kriegt eine Hausaufgabe. Er ruft bei WMW an und fragt, warum sie denn auf Windows setzen und nicht auf Linux.
Ja, ja. Das kann ich machen. Also, ist es natürlich, ist ja in der Wirtschaft so häufig anzutreffen. Auch wo ich das sonst so erlebt habe, finde ich eigentlich häufig dieses Windows und ja, frag mich, ob das denn immer so notwendig ist. Außer wenn man natürlich mal unterstellt, dass eben viele Mitarbeiter einfach kommen und das Windows schon so kennen und dann auch leichter mitkommen. So diesen Punkt, den du gesagt hast, Jens, leuchtet mir ja alles ein. Ich würde es anders machen als BMW-Chef.
Tja, da steckt man nicht drin, ne? Okay. Ansonsten war hier in der Mail noch so ein paar Praxistipps, was man so als Buch sich mal so angucken sollte. Es waren auch ein paar Open Books dabei, also die man sich so runterladen kann von Galileo Computing im Großen und Ganzen. Und ja, da vielleicht mal durchgucken. Also entweder der Kofler, den kann man sich, oder Kofler, den kann man sich mal anlesen. Ist wohl ein super Buch zum Umsteigen oder für Un- und Halbwissende so ein richtiges Nachschlagewerk. Kofler CC und ja, und so ein paar Open Books hat er auch noch vorgestellt gehabt, die man sich mal angucken kann. Wie gesagt, Galileo Computing und auch bei O'Reilly gibt es noch eins und hat gesagt, wenn man halt KDE mal ausprobieren soll, sollte man dann eher einen Kubuntu mal nehmen als ein Ubuntu, obwohl das wahrscheinlich auch nicht so groß den Unterschied macht. Also ich bin ja eher, wenn man KDE-Freund ist, würde ich immer noch eher sagen, OpenSUSE mit KDE. Da ist es ja jetzt wieder Default. Aber ja, alles Geschmackssache und vor allem Gewöhnungssache. Ich finde halt, also mit GNOME 3 wird es wahrscheinlich ein bisschen besser, aber ich finde, es sieht so furchtbar braun aus. Also so ein Standard-Ubuntu, warum das so braun ist, gefällt mir absolut gar nicht. Aber ja, ist halt Geschmackssache, ne? Und ja, gut. Das war noch zu dem Thema. Habt ihr sonst noch was? Ansonsten machen wir jetzt kurz Musik und ja.
Ja, macht doch Musik.
Es kommt etwas Härteres und zwar Melvins mit Zodiac. Zodiac. Ja. Ich habe gesagt, das wird ein bisschen härter. Ich hoffe, ihr seid nicht vom Stuhl gefallen. Freie Musik. Und wie schon öfter gesagt und auch gerade im Chat nochmal, wenn ihr selber Musik vorschlagen wollt, schreibt doch eine E-Mail oder ja, am besten eine E-Mail an info@radiotux.de und dann wird das schon alles. Dann kommt ihr auch hier ins Radio mit der Musik, die ihr für gut haltet und spielen wir garantiert. Ich würde jetzt nochmal kurz auf die nächsten Veranstaltungen eingehen, die jetzt bald so kommen. Und das sind gar nicht so wenige. Also wir haben den Linux-Infotag in Landau, also auch Veranstaltungen, auf die ein paar Radio Tux Leute sind. Also wenn ihr mal sagt, ihr seid da auch, ihr wollt mal Hallo sagen oder so, dann ja, könnt ihr euch auch einfach mal melden. Also Linux-Infotag Landau ist am 10.10. Was haben wir denn noch? Dann haben wir die UbuCon in Göttingen. Die ist vom 16. bis 18.10. Auch dort sind mehrere von Radio Tux unterwegs. Wir haben den Linux-Kongress in Dresden vom 27. bis 30.10. Und dann die OpenRhein-Ruhr vom 7. bis 8.11. Dann die Open Source Expo, da hatten wir ja letzte Woche das Interview, 15. bis 16.11. Und danach noch den Linux-Infotag Brandenburg. Der wird wieder an der Universität Potsdam sein. Und ja, auch da wird, vielleicht komme ich sogar, vielleicht werde ich mich mal wieder auf in meine alte Heimat machen. Und dort, ja, mal wieder Hallo sagen. Also das sind so die nächsten Veranstaltungen, auf denen wir oder zumindest mal ein, zwei Leute von uns immer zugegen sein werden. Und wir gucken mal, dass wir da auch ein paar Berichte wieder für euch bringen. Ihr seht, im Oktober und November ist echt eine Menge los. Ja. Gut, das wollte ich noch mal gesagt haben. Und dann noch ein paar andere Informationstipps. Und zwar ist zurzeit in Stuttgart das Übermacht Filmfestival. Das war vor einiger Zeit schon mal in Esslingen und jetzt ist es gerade in Stuttgart. Und zwar noch bis zum 9. Dezember. Da laufen meistens im Robert-Bosch-Saal Filme, die sich irgendwie mit Überwachung, Selbstbestimmung, Kontrolle, all sowas zu tun haben. Zum Beispiel ein Film, ganz wichtig vielleicht, wenn man irgendwas mit, wenn man gucken will, was so eine Firma macht, die sich Monsanto nennt. Monsanto mit Gift und Genen ist am 14.10. Da geht es also darum, ja, wie die Firma so überall ihr Saatgut hinbringt und wen sie da so schmiert und wie viel Geld die eigentlich haben und welche Leute sie bestechen und wie blöd das eigentlich ist mit den Regierungen und ja, vor allem, was man alles kaputt machen kann, wenn man hier irgendwelche Gene aussetzt in die freie Natur und eigentlich nicht weiß, was man damit macht und wie man ein Gutachten fälscht und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich heftig. Also da einfach mal gucken. Übermacht Filmfestival, wie gesagt, zurzeit in Stuttgart. Und ich habe auch letztens gehört, dass bin jetzt nicht auf der Seite, ich glaube übermacht.de. Auf einmal muss ich mal kurz eintippen, dass auch in Potsdam gerade dieses Festival ist. Oder zumindest läuft dieser Film, den ich gerade gesagt habe, auch in Potsdam demnächst. Übermacht. Ich weiß gar nicht. Übermacht. Ist, glaube ich, von den Gesellschaftern mitfinanziert. Genau, die Gesellschafter. Übermacht Filmfestival. Und da mal einfach vorbeigucken. Link dazu findet ihr natürlich im Blog zur Sendung. Ja. Okay. Dann, ja, habt ihr noch was?
Nö, der Zettel ist abgearbeitet für heute. Die Zeit ist reif. Es ist genau 7:02. Und genau. Da können wir genau noch unseren Abspann machen und dann ist auch schon gut.
Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wirklich 18 bis uns die Themen ausgehen. Dann hoffentlich auch mit Andi und wir können ein bisschen mehr mit dir quatschen. Jetzt war es so einfach ein bisschen, ja, ungeplant reingeplatzt. Aber ist ja auch wieder schön, dich mal wieder gehört zu haben. Ja. Ja,
klar. Also Entschuldigung nochmal, das nächste Mal wieder pünktlich. Genau.
Dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Bis nächste Woche. Bleibt uns wohlgesonnen. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.